wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Wieder mal da bist. Ein neuer Tag ist da. Und genau, lass uns vorbereiten, dass wir Gott begegnen und auch bereit werden für den Tag. Danke, Papa, für den wunderbaren Tag. Danke, Papa, Herr, dass du voller Power bist, Herr. Danke, Vater, dass es dir nicht an Power, an Motivation und an Geduld mangelt, Herr, sondern du ja wirklich eine Sehnsucht hast, Herr, Begegnung mit uns zu haben und auch Gemeinschaft mit uns zu haben. Und danke, Heiliger Geist, dass du bereit bist, uns jetzt zu lehren. Amen. Ich weiß nicht, wie oft du in deinem Leben schon umgezogen bist. Genau, bei manchen Menschen vielleicht 10, 20, 30 Mal, bei mir sind es nur 8 Mal. Und jedes Mal, wenn du umziehst, hat das ja viele positive, aber auch herausfordernde Seiten. Manchmal ist das ganz gut, alte Dinge irgendwie wirklich loszuwerden, die man schon lange bei sich hielt. Manchmal wird das größer und schöner, manchmal wird das ein bisschen kleiner und ein bisschen schlimmer. Immer jede Wohnung hat so seine Tücken und seine Überraschungen auf Lager. Und genau, ein Umzug für mich war super besonders. Das war quasi ein Umzug in ein Zimmer. Das war ungefähr so. Konnte ich so rechts und links ungefähr die Wand berühren. Und so die Länge war ungefähr doppelt so viel. Genau, rechts war ein Riesenstockbett. Links war ein großer Schrank. Vorne am Fenster waren so zwei Schreibtische. Das heißt, so ein paar Zentimeter blieben zu drehen und ein bisschen Hose anziehen oder so. Genau, äußerlich super, super eng, aber innerlich super, super kostbar. Das war ein Jahr, das ich auf der Bibelschule verbracht habe mit einem ganz lieben Freund, mit dem ich heute noch befreundet bin. Und das war so eine kostbare Zeit in dieser kleinen, schönen Enge und Wärme. Weil wir beide mit Jesus gingen und super schöne Zeiten zusammen hatten. Und einen großen Umzug gibt es auch in der Bibel. Und den schauen wir uns heute an und den darfst du mal gleich öffnen in Matthäus Kapitel 24. Da kommen wir so in Richtung Osterzeit, auch in der Bibel. Und genau, ich will dich sehr ermutigen, dass du dieses Jahr Ostern dich vorbereitest. Ich habe die letzten Tage angefangen, die Evangelien wieder neu zu hören. Besonders diese, das letzte Drittel oder bei Johannes, glaube ich, die letzte Hälfte. Genau, manchmal kommen wir in so einen Trott, wo wir denken, ja, Ostern, das ist irgendwie ja jedes Jahr irgendwie das Gleiche, die Bibel ändert sich ja nicht. Und manchmal bleiben wir bei den gleichen oberflächlichen Dingen, die wir so nacheinander durchgehen. Okay, er ist gerade in Gethsemane, noch das Abendmahl, dann Kreuzigung, er hat gelitten, okay, und er ist irgendwann auferstanden, ja, das ist mir alles bekannt. Aber lass uns dieses Jahr diese Sehnsucht haben, eine neue Offenbarung zu bekommen. Eine neue Offenbarung darüber, was Ostern denn in mir getan hat. Und da will ich nicht alles wegnehmen, aber ein bisschen uns einstimmen auf die Osterzeit, die gerade vor der Tür steht. Und in Kapitel 24 redet Jesus mit seinen Jüngern und er überrascht sie ein bisschen. Sie kommen gerade raus aus dem Tempel, weil Jesus in den letzten Kapiteln am letzten Tag oder an diesem Tag viel im Tempel gelehrt hat. Und da heißt es in Kapitel 24, Vers 1, Jesus wollte den Tempel verlassen. Als er gerade im Begriff war, wegzugehen, kamen seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Ihr bewundert das alles? Erwiderte Jesus. Doch ich versichere euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Die Jünger sind gerade super begeistert und euphorisch. Und sagen, hey Jesus, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Schau dir mal diesen schönen Tempel an. Dort vielleicht so im Abendrot, ein paar Sachen glitzern da so ein bisschen Sachen vor allem vergoldet. Ein super schönes Haus. Ein Haus, das wirklich bereitet ist für den König, oder? Also waren so Weihegeschenke außen noch dran gebaut. Massive, wunderschön verzierte Steine. Und sie sind richtig, richtig begeistert. Und Jesus schüttet mal gleich ein bisschen Wasser auf ihre schöne Begeisterung und sagt, Freunde, lasst uns tiefer schauen. Das ist ein Haus, wo seit 600 Jahren keine Gegenwart Gottes mehr ist. Und wenn wir zurückgehen ins Alte Testament, dann ist dieser große Umzug 580 Jahre vor Christus passiert. 580 Jahre vor Christus ist nämlich das Volk Israel in die babylonische Gefangenschaft gewandert. Du denkst dir, okay, Bernd, aber sie sind ja wieder zurückgekommen, der Tempel wurde ja wieder aufgebaut. Zu diesen Zeiten stand ja wieder einer. Ja, aber die Bundeslade, die für die Gegenwart Gottes stand, die wurde nie wiedergefunden. Da gibt es so verschiedene Theorien, dass die in Äthiopien sei, aber keiner lässt uns die sehen. Von dem her ist man dann ein bisschen kritisch. Ab 580 Jahre vor Christus gibt es keine Bundeslade mehr im Allerheiligsten. Da schenkt wohl noch der neue schöne Vorhang. Aber hinten drin ist nichts. Und Jesus weiß, dieses Haus, das steht dafür, dass da mal ein Plan Gottes war mit der Menschheit, der nicht funktioniert hat. Der nicht funktioniert hat. Und Jesus sagt, diesen alten Tempel, der wird bald platt gemacht. Und wir wissen von der Geschichte her, dass 70 nach Christus ganz Jerusalem und auch der Tempel völlig platt gemacht und dem Erdboden gleichgemacht wurde. Jesus prophezeit das nicht nur hier, sondern auch in den Kapiteln davor, sagt er das, wo er Richtung Jerusalem läuft und um diese Stadt trauert und um diesen Plan Gottes trauert, dass sein Gott die Aufmerksamkeit und die Liebe dieses Volkes so sehr gesucht hat, aber auf so harte Ohren und so harte Herzen gestoßen ist, immer und immer wieder. Und Jesus sagt, wie schade es ist, dass du nicht nur die letzten Jahrhunderte verpennt hast, sondern auch jetzt diesen größten Moment, wo dein König hier einläuft, nicht begreifst. Und wenn wir ein bisschen ins Alte Testament gucken, da ist nicht nur die Bundeslade 580 Jahre vor Christus verloren gegangen, sondern auch 580 Jahre vor Christus war das letzte Mal, als sein Nachkomme Davids auf dem Thron saß. Und 580 Jahre, da waren ein paar andere Leiter, die da eingesprungen sind. Nehemia und viele andere. Aber es war nie wieder ein gesalbter König auf dem Thron Israels. Und jetzt gerade in diesem Moment ist der König in seiner Stadt und keiner merkt's. Und Jesus sagt, seid nicht nur bekümmert über das Äußere. Lasst sich nicht ablenken von dem Äußeren, sondern schau ein bisschen tiefer, was der Plan und die Sehnsucht Gottes eigentlich ist. Und dieses Jahr sprechen wir ja über die Liebe und oft machen wir bei der Liebe den gleichen Fehler. Und deshalb ist manchmal die Liebe so mühsam und so ein Ding mit 7 Siegeln, das wir nicht verstehen, weil wir es oft zu einer oberflächlichen Sache machen, wo es so sehr um meine Befindlichkeit geht. Und wir oft denken, ich liebe dich, bedeutet, ich habe super schöne Gefühle und alles, was du mir geben wirst, ist bestimmt nur gut. Aber das ist nicht die Liebe, die Gott im Herzen hat. Für ein Volk, was ihm Jahrhundert für Jahrhundert den Rücken kehrt und ihm ins Gesicht schlägt. Eine Liebe, die so leidenschaftlich und so geduldig und so treu ist. Wir sehen ein bisschen später, dass Jesus, oder die Apostelgeschichte 5 von diesem Tempel sagt, dass das nicht der eigentliche Tempel war, sondern Gott eine neue Hütte Davids aufbaut. Und bei Paulus lernen wir, dass du und das Ich, dass wir dieser Tempel sind. Aber oft sind wir wie diese Jünger, die so fasziniert oder auch betrübt über die Äußerlichkeiten des Tempels sind, des alten Tempels, dass wir nicht begreifen, dass wir ganz neu geworden sind. Und wenn ich versuche zu lieben und immer wieder scheitere und immer wieder merke, die Geduld ist so schnell zu Ende, mein Geduldsfaden, plinks, so schnell gerissen. Da braucht nur von verschiedenen Seiten mich ein paar Leute puxen und schon reißt mein Geduldsfaden. Schon komme ich heraus, dass ich den Wert des Menschen mehr sehe, als ich seine Worte in meinem Herzen spüre. Wenn das so schnell geht, dann sollte uns das erinnern daran, dass wir nicht mit dieser alte Tempel in Trümmern sind, wo Gott übrigens keine Hoffnung hat. Wir sehen nicht, dass Jesus die Jünger ermutigt, oh yo, lass uns doch den alten Tempel erneuern. Er räumt da ziemlich drastisch auf in Kapitel 21, wo er reinkommt und das Alte rausräumen will, dieses alte Gewinnorientierte, wo er sagt, mach das Haus meines Vaters nicht zu einer Räuberhöhle, sondern sollte ein Haus des Gebets sein. Und wenn wir wieder zurückschauen, dann ist das diese Sehnsucht von Mose, der zu Gott sagt, ich will nicht alleine ziehen, ich kann nicht alleine mit einem Volk durch die Wüste ziehen. Wenn du nicht mitgehst, dann macht das alles keinen Sinn und dann gehe ich nicht. Und Gott sich darauf einlässt, bei David oder dann bei Salomo, da diese Sehnsucht ist, dass ein Gott in seinem Volk wohnt. Und wir sehen zu Jesu Zeiten, dass diese ganze Hoffnung eigentlich zerstört ist, dass Gott wirklich in einem Volk wohnen könnte. Aber Paulus sagt uns, dass Ostern und Pfingsten uns neu zu Tempeln gemacht hat. Und die Frage ist aber, lebe ich wie ein Tempel, der bereit ist für einen König? Und ich will zu 1. Korinther 13 gehen. Ein Kapitel, das wir super oft kennen, aber heute aus der Perspektive lesen, dass wir wirklich glauben, dass wir ein neuer Tempel sind. Wenn ich glaube, dass ich ein neuer Tempel bin, gefüllt mit dem Heiligen Geist, gefüllt mit der Liebe Gottes, Und diese Liebe Gottes, die ist nicht in mein Herz gekommen, weil ich hart genug gearbeitet habe, sondern weil jemand gnädig war und ausgegossen hat, was er ist, in mich hinein. Die Frage ist aber, starte ich jeden Tag neu und fühle mich als völlig zerstörter Tempel, der heute sich anstrengen sollte, dass ein paar Steine noch oben drauf gebaut werden? Oder beginne ich den Tag so, wie Gott mich sieht? Als brandneu. Nicht brandzerstört, sondern brandneu. Und dann kann ich 1. Korinther 13 über mich beten, dass ich das geworden bin. Jetzt sagst du aber, Bert, ich habe doch gestern noch gesündigt und heute Morgen war ich auch nicht so dankbar und die Freude habe ich alles auch noch nicht so eingepackt. Machst du deine Identität immer noch davon abhängig, was du leistest oder deine Gefühle dir rückmelden, wie weit du jetzt geistlich fortgeschritten wärst? Wie wäre es, wenn wir so uns lernen zu sehen, wie Gott dich sieht? Als gereinigt, heilig, tadellos, gerechtfertigt, vergeben, gefüllt mit dem Heiligen Geist, seiner Gegenwart und der Liebe Gottes. Und wenn ich glaube, dass die Liebe Gottes in mir ist, dann kann ich 1. Korinther 13 beten ab Vers 4. Nicht nur, die Liebe ist geduldig, sondern ich bin geduldig. Ich bin freundlich. Ich kenne keinen Neid. Nicht nur, die Liebe macht sich nicht wichtig und bläst sich nicht auf, sondern ich mache mich nicht wichtig. Ich blase mich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Ich bin nicht taktlos und suche nicht mich selbst. Sie, die Liebe, lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Ich lasse mich nicht reizen. Ich trage Böses nicht nach. Ich freue mich nicht, wenn Unrecht geschieht. Ich freue mich aber, wenn die Wahrheit siegt. Merkst du, wie das ein ganz anderes Feeling hat, wenn ich 1. Korinther 13 so bete, als wenn ich glauben würde, dass die Liebe Gottes wirklich in mir ist? Die große Frage ist, bist du umgezogen? Bist du umgezogen von diesen alten Ruinen in den neuen Tempel, zu dem dich der Heilige Geist gemacht hat? Wie schade wäre das, wenn die Bibel so viele Wahrheiten über mich ausspricht, aber ich immer denke, ja, schön wäre es, ist aber noch nicht, weil ich spüre es noch nicht und ich fühle es noch nicht. Wie schade wäre es, wenn wir die Verheißungen Gottes, die Wahrheit Gottes, das Erbe, das wir in Christus haben, abhängig machen von meinem kleinen Verständnis und von meinen Gefühlen. Und wie schön wäre das, wenn wir jeden Morgen starten und danken, dass ich neu geworden bin. Danken, dass ich gefüllt bin. Und dann können wir, auch wie es in 1. Thessaloniker 5 ab Vers 16 steht, wo Paulus uns ermutigt, als neuer Tempel, als neue Schöpfung zu leben, wo er sagt, freut euch alle Zeit, betet immer zu, sagt Gott in allem Dank, das ist es, was Gott will und was er euch durch Jesus Christus möglich macht. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, verachtet prophetische Aussage nicht, prüft aber alles und behaltet das Gute, meidet das Böse in jeder Gestalt. Der Schöpfer des Universums hat dich erwählt, in dir zu wohnen. Und manchmal machen wir das Ganze zu einem so oberflächlichen Ding, wo wir beten, dass wir uns besser fühlen, beten, dass ich mehr bekomme und ich mich nicht begreife, dass, wie Jesus sagt hat, das soll ein Ort des Gebets sein, ein Ort der Gegenwart Gottes, ein Ort der Gemeinschaft. Und wenn ich diese Sehnsucht Gottes mehr und mehr in meinem Herzen habe, dann nehme ich mir Zeit während dem Tag fürs Gebet. Dann nehme ich mir Zeit morgens oder abends. Ich weiß nicht, wann dein Hirn und dein Herz besser funktioniert. Wenn du morgens nur kurze Zeit hast, dann mach morgens eine kurze, powervolle Zeit mit Jesus und abends deine große Zeit, wenn die Action des Tages und deine Kinder schlafen oder du irgendwelche To-Dos zur Seite legen kannst, dann hab abends deine Zeit, aber hab sie. Hab sie morgens am besten, wenn es da nicht funktioniert aus irgendwelchen Gründen, dann hab sie abends. Aber lasst uns bewusst sein, wir sind ein Tempel, ein Ort der Gegenwart Gottes. Und manchmal gehen wir so achtlos damit um, dass der Heilige Geist in mir wohnt. Und der Heilige Geist möchte in mir diese Leichtigkeit und diese Freude bewirken, dass es nichts Schweres ist, dass ich den ganzen Tag beten muss, dass ich eine riesengroße Bürde. Nein, im neuen Bund habe ich die Power dazu. Aber ich brauche manchmal die Erinnerung, dass ich tatsächlich nicht nur morgens meine Zeit im Gebet und in der Bibel haben darf, sondern den Tag über verbunden sein darf im Heiligen Geist. Und das bedeutet, dass mein Herz, was immer wieder in diesen Automodus, in diesen Schlummermodus versinkt, dass ich es immer wieder aufwecken darf. Und sag, danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Danke, dass du Dinge geplant hast. Danke, dass da Menschen um mich sind, für die du was vorhast. Danke, dass du reden kannst. Danke, dass ich für Menschen beten darf. Danke, dass ich Menschen ansprechen darf. Und selbst wenn sie das gar nicht erwarten, ich möchte in meinem Herzen vorbereitet sein. Dass ich eine Karte habe, dass ich ein Gebet habe, dass ich eine Ermutigung habe, dass ich Menschen in die Augen schauen kann. Und viele Menschen sind so versunken in sich selbst. Ich war gestern an der Tankstelle, habe einen lieben Mann mit ganz einfachen, armen Worten auf Gott aufmerksam gemacht und ihn eingeladen. Und seine Augen waren so in sich, der war die letzten 2 Wochen nur an seine Suppe rühren, seiner Probleme. Und ich darf ihn aufmerksam machen, hey, das ist ein Gott, der liebt dich so sehr. Und das ist unser Auftrag, dass wir wissen, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Wir wollen unser Herz reinhalten, gefüllt mit Freude, mit Vergebung, weil heute ein neuer Tag ist. Halleluja. Selbst wenn gestern die Katastrophe war, heute ist ein neuer Tag. Halleluja. Ich kann ganz neu beginnen, ganz neu meine Wege gehen und heute kann ich sie anders gehen. In meinem Herzen ist der Heilige Geist und er hat viel vor für dich und für den Menschen, denen du begegnest. Vater, ich danke dir sehr herzlich für diesen neuen Tag. Danke, Papa, Herr, dass du jeden Morgen frische Gnade, frische Freude, frische Power hast für uns, Herr. Und wir sind, nein, wir sind kein zerstörter Tempel, der in Trümmern liegt, sondern wir sind neu gebaut. Wir sind neuer Tempel, gefüllt mit deiner Gegenwart, Herr. Danke, Vater, Herr, für neue Freude heute, Menschen zu dienen, für Menschen ein Segen zu sein, für Menschen zu beten, Menschen ja, anzusprechen auf deine Liebe. Danke, Papa, Herr, dass du einen neuen Start mit uns heute wagst. Und ich danke dir, Herr, dass du alles geben wirst, was dafür nötig ist. Und wir loben und preisen dich, Herr. Amen. Amen.